Fortsetzung, einfach Leben, Kapitel 17. Auf dem Hof der Stille zwitschern die Vögel, ein paar Tauben gurren, die Wildgänse schnattern. Die Freundin arbeitet an ihrem Buch, ich drehe mich im Kreis. Schreibe Morgen, Mittag und Abendseiten, nur der zweite Akt, der wartet. Nichts passiert. Lehre den Geist, fordere nichts, wünsche nichts, fürchte dich nicht. Klugscheißerin, ich bin nicht nur zum Vergnügen hier, obwohl es ein Vergnügen ist. Dieser umwerfende Sommer, die Trägheit, die uns spätestens nach dem Mittagessen überfällt. Unsere täglichen Bäder in der Gülpe, einem kleinen Nebenarm der Havel. Die Spaziergänge am Abend. Das Glas Wein in der nächtlichen Stille und die Kraniche nicht zu vergessen. Früher dachte ich, Vögel beobachten wäre etwas für alte Leute. Heute sitze ich selber mit einem Fernglas im Feld. Und dann fällt mir ein, dass ich ja tatsächlich alt bin. Nicht was mein Fühlen angeht, aber das Geburtsdatum im Ausweis deutet darauf hin. Die Freundin fährt zum verabredeten Termin nach Hause, während ich verlängere. Vom Sonnenzimmer im Hof gelingt mir der Aufstieg ins Haupthaus, wo es eine kleine Wohnung mit einem Zimmer, Küche und Bad gibt. Ideal für eine Person. Allerdings schlafe ich schlecht, selten vor Tagesanbruch. Wie schon so oft in der Vergangenheit liege ich nachts wach und lausche in die Dunkelheit, in diese Stille hinein, die hier viel stiller ist als in der Stadt. Alle Urängste treten an und verderben mir ein wenig die Freude, hier zu sein. Tagsüber jedoch, obwohl übermüdet und ein wenig konfus von viel zu wenig Schlaf, schreibe ich weiß nicht, was den Anstoß gegeben hat, den zweiten Akt. Als hätte es die Wochen der Qual, der Ungewissheit nicht gegeben. In Berlin fragt mich Frau Luzi, warum ich in schwierigen Situationen nicht um Beistand bitte. Denn das könnte ich tun, wenn ich nachts mit Ängsten kämpfe. Aber wer soll mir dann helfen? Gott etwa? Es gibt keinen. Jedenfalls für mich nicht. Es gibt nur das große Unbekannte, aus dem alles entsteht, in dem alles vergeht. Vielleicht könnte man das sogar Gott nennen, ich weiß es nicht. Sie legt die Stirn in Falten, nennt mich eine Ungläubige. Frau Luzi hatte vor vielen Jahrhunderten ein schwieriges Leben. Das sagt ihr eines Tages ihre Lehrerin, die solche Dinge in den Menschen sehen konnte. Und dieses Leben wirkt bis in die heutige Zeit nach. Jetzt ist es an mir, die Augenbrauen hochzuziehen. Frau Luzi weiß auch nicht alles. Sie ist eine kluge Frau. Aber sie ist eben auch eine Gläubige. Und das Thema Glauben, das hatten wir schon. Ich will nicht glauben, ich will wissen. Andererseits, warum reagiere ich auf KZ-Filme so aufgeregt? Warum fürchte ich marodierende Banden? Männer, die in Horden in Dörfer einfallen, die Frauen misshandeln, foltern, vergewaltigen. Durch Nachdenken werde ich vermutlich keine Antwort auf diese Frage finden. Ihr sollt schreiben, sagt der Lehrer. Denn das tun Autoren. Ein Autor schreibt, sonst ist er kein Autor. Mitte September soll das Drehbuch an die Kollegen verschickt werden. Ob ich das schaffe? Viel Zeit ist nicht mehr. Und ich weiß noch nicht, wie der dritte Akt endet. Wir sollen beim Schreiben nicht überlegen, ob der Lehrer unsere Sachen gut findet. Wir sollen nicht daran denken, ob wir gut sind, wie uns die anderen sehen. Unser Job ist einzig und allein das Schreiben. Ich kann nicht, sagt eine Stimme. Ich möchte lieber noch eine Weile darüber nachdenken und dann etwas völlig anderes schreiben. Auch der Titel, Träume sind immer oder manchmal groß, gefällt mir nicht mehr. Dabei ist der Titel das geringste Übel. Plötzlich ist da wieder diese Angst, ich könnte sterben. Keine Panikattacken wie vor 20 Jahren. Man könnte es eher eine große Sorge nennen. Eine mich quälende Ungewissheit, die von Schuldgefühlen begleitet wird. Ich denke an den Tod wie an einen Freund, mit dem ich mich verzankt habe. Er ist da, aber ich weiß nicht, was er gerade treibt. Täglich sterben Menschen. Warum will ausgerechnet ich bleiben? Wo doch alle gehen müssen. Wunderbare, kreative, liebenswerte Menschen. Menschen, die selber Tausende, vielleicht sogar Millionen anderer Menschen glücklich gemacht haben. Künstler, Wissenschaftler, Mütter, Väter. Was bedeutet ein Mensch einem anderen? Welche Lücke hinterlässt er? Welche Lücke würde ich hinterlassen? Steht nicht an meinem Grab und weint. Ich bin hier nicht. Aber wo bin ich, wenn ich tot bin? Ich bin zu viel mit dem Tod beschäftigt. Diese Gedanken müssen aufhören. Ich kaufe mir eine Kamera und einen Fotoapparat. Das Geld ist ja da. Noch ist es da. Wenn ich so weitermache, ist es bald ausgegeben. Aber das ist doch nur Geld, beruhige ich mich. Als junges Mädchen habe ich viel fotografiert. Sogar in einer Arbeitsgemeinschaft Fotografie war ich, wo wir lernten, unsere Bilder selber zu entwickeln. Alles schwarz-weiß natürlich. Da ich nie ein eigenes Labor hatte, habe ich die technische Seite schnell wieder vergessen. Dann ließ auch das Interesse am Fotografieren nach. Ich wollte das, was ich sah, mit Worten festhalten. Und natürlich gehörte ich nicht zu denen, die andere Menschen mit ihren Urlaubsfotos langweilen. Erst vor ein paar Jahren habe ich die Fotografie als Kunstform entdeckt. Seitdem besuche ich Ausstellungen, sehe mir Kataloge an und plötzlich habe ich wieder Lust, selber zu fotografieren. Was ich alles möchte. Nicht nur fotografieren will ich, ich möchte auch einen Film machen, eine Dokumentation. Und dann hätte ich Lust, mit der Kamera Menschen zu interviewen. Damit ich meine kleine handliche Canon bedienen kann, besuche ich einen Wochenendworkshop zum Thema. Ein Interview sollte man mit einer totalen anfangen. Je intensiver, desto näher dran. Die Idee ist inzwischen in mir gewachsen. Ein Buch sucht einen Verlag. Die Freundin sucht für ihr Buch über ihre Eltern einen Verlag. Diese Suche könnte ich mit der Kamera begleiten. Außerdem hat der Chef des Mannes wohl gesagt, sie würden immer mal jemanden brauchen, der ihre Veranstaltungen aufzeichnet. Das muss nicht unbedingt ein Profi sein. Von den Kollegen sind die ersten Drehbücher gekommen. Ich verstehe etwas mehr durch das Lesen. Was ist mit der Idee? Was für eine Idee ist es? Wenn keine Idee erkennbar ist, warum soll ich mir den Film ansehen? Aber vielleicht sind Lesen und später den Film sehen zwei verschiedene Dinge. Als wir in der letzten Ausbildungsrunde unsere Werke besprechen, jeder gibt seine Bewertung für Klarheit, Geschlossenheit, Tiefe und Spannung ab, auch der Lehrer natürlich, komme ich gar nicht schlecht weg. Meine Selbstbewertung deckt sich sogar mit dem, was die Gruppe über mein Drehbuch denkt. Von Wolfgang bekomme ich für Klarheit und Geschlossenheit fast die höchste Punktzahl. Und das nach dem Tanz, den ich vorher aufgeführt habe. Ich kann es nicht, ich will es nicht, ich schreibe etwas anderes. Ich bin so froh. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe das verdammte Drehbuch geschrieben. Und ich habe etwas über Dramaturgie gelernt. Über teleologisches Erzählen. Spannend auf das Ende hin. Vielleicht kann man ein solches Drehbuch mit dem Leben vergleichen. Der mühselige zweite Akt, das lange Mittelstück, Und am Ende erkenne ich das, was ich erkennen soll. Oder finde heraus, dass das Leben schön ist. Wenn ich mich selbst nicht ständig unter Druck setze, wenn ich mich nicht beunruhigen lasse, wenn ich ein klein wenig mehr Vertrauen entwickle. Nicht dieses Gottvertrauen, aber den Glauben daran, dass am Ende alles gut wird. Aber, sagt die kleine Stimme in mir, hör auf, dir etwas einzureden. Dein Leben ist keine Seifenoper. Wenn auch mein Leben keine Seifenoper ist, unsere Kinder könnten mit ihrer Hochzeit vielleicht Teil einer solchen Oper sein. Die große Tochter des Mannes heiratet, in schlichtem Cremeweiß, wie sich herumgesprochen hat, und natürlich sind wir eingeladen. Eine Feier im kleinen Kreis, eine Familienzusammenführung der besonderen Art. Wir sollen uns kennenlernen. Und wo könnten wir dies besser als in einem Kletterpark? Obwohl ich mit dem Schlimmsten gerechnet hatte, der Bräutigam ist ein Supersportler, ich sah uns schon Fallschirm springen, bin ich kurz davor, einen Mord zu begehen. Klettern ist das Zweitschlimmste, was ich in diesem Leben tun möchte. Es kommt gleich nach Fallschirmspringen. Ich kann das nicht. Ich will es auch nicht. Warum soll ich in luftiger Höhe über ein schmales Seil laufen? Warum soll ich an einer Wand hoch? Nein, der Mann kann mich nicht heben und schieben lasse ich mich nicht. Ich war schon als Kind ängstlich. Solche Dinge verstärken sich im Erwachsenenalter. Hinterher bin ich jedoch so stolz auf mich, dass ich sogar das Essen im noblen Restaurant überstehe. Nicht nur überstehe, ich fühle mich immer noch euphorisch, glücklich. Ich bin froh, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Es gefällt mir. Weil wir nun schon in Bayern sind, fahren wir auch nach München und besuchen Ernie. Allerdings dauert es eine Weile, bis ich sie überredet habe, meine Fragen vor laufender Kamera zu beantworten. Vieles hat sie mir schon erzählt, aber ich will es noch einmal hören. Die Geschichte vom kleinen Günther, der nach seinem ersten Schultag voller Stolz berichtete, er habe einen Sitzplatz in der Klasse. Es war die Zeit, in der alle zum Hamstern fuhren. Die Gespräche der Erwachsenen drehten sich um Plätze, die man in einem überfüllten Zug noch ergattert hatte. Kein Wunder, dass er sich glücklich schätzte, in der Schule sitzen zu dürfen. Ich will mehr über die Zeit in Polen wissen. Wie groß die Wohnung war, in der sie lebten. Es gab ein einziges Zimmer mit einem Doppelbett. In der einen Hälfte schliefen die Eltern, in der anderen Ernie und ihr Bruder Willi. Sie lacht. Und man hat nie etwas gehört. Und als mein Vater geboren wurde, wo schlief der? Sie muss eine Weile überlegen. Der kam an das Fußende. So wurde es auch mit den Gästen gemacht. Frauen, die ihre in den Gruben arbeitenden Männer mit den Kindern zusammen besuchten, fanden bei meiner Großmutter immer einen Platz. Die Kinder wurden zu den eigenen in das eine Bett gepackt. Und wie war das mit meinem Großvater? Wenn er keine Arbeit hatte, was machte er dann? Er beschäftigte sich mit verschiedenen Erfindungen, mit denen sich allerdings kein Geld verdienen ließ, sonst wäre die Familie nicht so arm gewesen. Da er sehr geschickt war, hatte er sogar das erste Radio selbst gebaut. Dabei hatte er keine besondere Schulbildung genossen. Er kam aus einer armen Familie, die neben einer Hütte zum Wohnen eine kleine Landwirtschaft besaß. In den Schulpausen musste der Junge das Vieh füttern, deswegen wollten die anderen Kinder nicht neben ihm sitzen. Er roch komisch. Und wie war das während des Krieges? Fuhr Ernie da nach Polen? Natürlich. Sie besuchte ihre Großmutter, die, bei der sie als Kind oft eine warme Mahlzeit bekommen hatte. Einmal fuhr Ernie sogar mit dem Zug durch Auschwitz. In dem kleinen Dorf, in dem eine Tante wohnte, eine, die einen Polen geheiratet hatte, sah man die verhungerten Gestalten aus dem Lager. Ernie wurde von der Tante ermahnt. Guck da nicht hin, sonst marschierst du da mit denen mit. Ich weiß nicht, ob meine Tante alles richtig erinnert oder ob sie sich vielleicht manches nur einbildet. Kann es sein, dass die Züge damals an dem Lager vorbeigefahren sind, mit Gardinen vor den Fenstern, die man nicht zurückziehen durfte, wenn man nicht selbst im Lager landen wollte? Nach 4 Stunden Auskunft erteilen ist Ernie erschöpft. Ich bin es ebenso. Das ständige Nachfragen, ihr schlechtes Gehör, die vielen Informationen. Aber wer weiß, wie oft ich Ernie noch sehen werde. Seit dem Tod meines Vaters ist sie nicht mehr dieselbe. Sie ist ständig krank, muss bereits geplante Reisen kurzfristig absagen. Zu ihrem früheren Lebensmut hat sie noch nicht zurückgefunden. Im Rosengarten sieht es herbstlich aus. Der Tiergarten färbt sich bunt. Der Mann schnieft, mir tut der Hals weh. Offensichtlich habe ich mich bei ihm angesteckt. Ich lese in alten Tagebüchern. Vielleicht sollte ich sie verbrennen. Vor 15 Jahren war der Höhepunkt meiner ESO-Phase, wie ich sie heute nenne. Ein suchtartiges Suchen, ohne zu wissen, was ich eigentlich finden möchte. Frau Luzi würde vermutlich sagen, dass ich auf der Suche nach Gott war, nach Spiritualität. Ich bin ruhig und gelassen, schrieb ich damals. Wie ein Kind, das im Wald pfeift, eine Art Beschwörung. Immer muss ich schreiben, aufzeichnen, festhalten. So ist es gewesen. Das war mein Leben. Mein Leben, in dem ich Männer und Liebe suchte. Manchmal dachte ich, ich hätte etwas gefunden. Einen Mann. Eine Erkenntnis. Die zu mir passenden Menschen, die mich in meinem Anderssein ertragen können. Ich wollte immer Menschen um mich haben. Menschen, die mir etwas bedeuten. Stattdessen begegne ich oft Menschen, denen ich mich ausgesetzt fühlte, deren Forderungen und Ansprüchen ich zwar nachgekommen bin, denen ich aber selten genügte. Da ich in Freundschaften oft ausgesucht werde, nicht selber aussuche, ist es von meiner Seite aus oft eher ein Nachgeben. Du willst mich sehen? Gut, dann komme ich. Es gibt nur wenige Menschen, von denen ich mich spontan angezogen fühle, deren Nähe ich über einen längeren Zeitraum hinweg schätze und genieße. Später muss ich diese Freundschaften, in die ich mich aber verwickeln lassen, irgendwie wieder loswerden. Der Mann hat eine Journalistin an mich verwiesen, die anlässlich des 20-jährigen Jahrestages der Friedlichen Revolution Interviews mit Berlinern macht. Nach einem kurzen Telefonat möchte sie mich gern persönlich treffen. Ich soll ihr mehr von mir erzählen, auch ein paar Fotos würde sie gern machen. Wir sind uns vom ersten Handschlag an sympathisch. Eine kluge junge Frau, die für ein belgisches Magazin schreibt und gut Deutsch spricht. Sie hat mich gebeten, mir ein paar Orte zu überlegen, die eine besondere Bedeutung für mich haben. Der frühere Grenzübergang Bornholmer Straße ist in meinem Leben wahrscheinlich der bedeutendste Ort, Symbol für die sinnlose Trennung eines Landes und der Menschen, die dort leben. Als Kind stand ich, wenn ich auf meinen Vater wartete, auf der Ostseite und schaute sehnsüchtig in den Westen. In den Westen, der unerreichbar für mich war. Die Antarktis war mir nicht fremder. Viele Jahre später stand ich auf der Westseite. Die Einreise nach Ost-Berlin und an den Rest der DDR war mir verboten. Wenn mein kleiner Sohn an der Hand einer Schwester vom Roten Kreuz oder an der Hand einer freundlichen Unbekannten über die Brücke ging, schaute ich ihm sehnsüchtig hinterher, schaute sehnsüchtig auf die Ostseite, wo ich klein und winzig den Stiefvater erkennen konnte, der meinen Sohn in Empfang nehmen würde. Die Fotos von mir hat die Journalistin dann auch auf der Brücke gemacht. Leider werde ich ihren belgischen Artikel nicht lesen können. Lesen schon, aber verstehen nicht. Aber ich vertraue ihr, dass sie tatsächlich schreibt, was ich ihr erzählt habe. Bei Wolfgang habe ich mich für einen weiteren Kurs angemeldet, Stoffentwicklung. Er hat natürlich recht, wenn er sagt, wichtig wäre das Exposé. Mit dem müssten wir uns bei Sendern und Geldgebern bewerben. Aus ihm heraus könnten wir jede beliebige Story entwickeln. Aber ich will nicht nur weiter lernen, ich will in seiner Nähe bleiben. Er ist schließlich derjenige mit den Kontakten. Und wenn ihm selber ein Stoff gefällt, dann setzt er sich dafür ein. Zumindest hat er das angedeutet. Wahrscheinlich werde ich nicht die Einzige sein, die auf seine Unterstützung hofft. Die Zeit vergeht so schnell. In 3 Wochen ist Weihnachten und natürlich habe ich kein Manuskript verkauft. Aber ich sollte auch nicht so denken. Ich soll ja schreiben, weil es mir Spaß macht. Alles andere kommt angeblich von allein. Wenn schon kein neues Geld reinkommt, gebe ich wenigstens welches aus. Ich habe mir neue Schuhe gekauft. Flache Stiefel zum Schnüren, einen Reißverschluss haben sie auch. In Schuhen mit Absätzen kann ich nicht mehr laufen. Aber vielleicht auch bald in den flachen nicht mehr, denn mir tun die Füße weh. Der Birke vor meinem Fenster fehlen die Blätter. Wie komisch sie plötzlich aussieht, nackt. Ich war im KDW. Schöne Frauen laufen dort herum. Elegant, geschmackvoll. Alles stimmt bei denen. Kein Kilo zu viel, die richtigen Klamotten. Auf den High Heels bewegen sie sich wie ich in meinen Joggingschuhen. Ich schlussfolgere, dass sie glücklich sind. Aber vermutlich ist das ein Irrglaube. Warum sollen sie glücklich sein? Weil sie durch das KDW laufen? Weil sie sich alles kaufen können? Ich kaufe mir auch, was ich möchte. Mein Konto ist schon wieder im Minus. Ich verstehe es nicht, aber so ist es. Deswegen sollte ein neuer Geldsegen kommen. Eine kleine Finanzspritze. Der Mann hat mich seiner Gesellschaft empfohlen. Nun darf ich nach einem Probetext ein paar Porträts für einen geplanten Fotoband schreiben. Über Menschen, die aktiven Anteil an der friedlichen Revolution hatten. Dafür muss ich Interviews machen, muss mit ihnen reden. Ein wenig komisch ist das schon, denn ich weiß ja nicht, ob sie Lust haben, sich mit mir zu unterhalten. Immerhin bin ich eine, die sich aus der DDR fortgeschlichen hat. Die alten Kämpfer hatten schon damals nicht viel Sympathie für Leute wie mich. Das wird sich nicht geändert haben. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mich früher nicht besonders für die DDR interessiert habe. Nicht einmal zu Zeiten, als ich noch dort gelebt habe. Kunst, Musik, Literatur, das meiste habe ich ignoriert. Was offiziell zu sehen oder hören war, hatte die Billigung von oben. Dann konnte es nur angepasstes Zeug sein. Ich finde das heute selber dumm von mir, aber als junge Frau habe ich so gedacht. Natürlich ließ ich Ausnahmen gelten. Filme wie Die Legende von Paul und Paula und Solo Sunny. Die großartigen Bücher von Maxi Wander. Gedichte von Sarah Kirsch. Einiges von Christa Wolf. Viel war es nicht.